ARD.
Thomas, wie groß muss der Abstand sein?
25 mal 25 Zentimeter. Grobe Richtung bei den kleinen vorgezogenen Salatpflänzchen. Das ist genau der richtige Salatabstand so? Beim Lolo Bionda, genau.
Ungefähr
und
hier auch ein bisschen mehr
Eichenblatt. Perfekt.
Und zum nächsten auch nochmal da.
So ist gut. Das Herz, also im Prinzip das, was rausguckt aus dem Töpfchen, sollte nicht im Boden verschwinden. Das hast du perfekt gemacht. So soll es sein.
Hier auch?
Warte genau, und den pflanzen wir jetzt so. Gewässert wird nachher noch fertig und dann sollten die Temperaturen ein bisschen höher gehen. Und dann können wir schon zeitnah in den nächsten Wochen ernten.
Darf der so dicht an die Petersilie ran?
Das geht. Hier hinten ist sowieso nicht mehr Platz. Der Salat wird eher geerntet und von daher kann der da ein bisschen dichter dran.
Ach, perfekt. Dein Hochbeet sieht einfach richtig toll aus. Ich muss sagen, wenn ich es dir nicht gönnen würde, ich wäre ein bisschen neidisch, aber so sieht es schon ganz toll aus. Was man aber sagen muss, ist, diese Salate, das ist ein einjähriges Vergnügen, ne?
Genau so ist das. Also wir pflanzen hier ja auch versetzt, dass wir immer was ernten können. Aber leider, leider reicht es nur für eine Saison.
Und du hast mir aber versprochen, es gibt in dieser Folge den Hack, wie man Gemüse oder auch andere Sachen hat, die mehrjährig Spaß machen. Darüber schnacken wir jetzt gleich.
Im grünen Bereich. Der NDR-Garten-Podcast.
Na, habt ihr euch kurz gewundert, warum das plötzlich so anders klingt und auch, dass wir jetzt einen neuen Namen haben? Müsst ihr euch nicht wundern, denn wir heißen ab jetzt im grünen Bereich der NDR-Garten-Podcast. Das ist der Name des neuen Produkts, denn ab jetzt gibt es jede Woche eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Nach dem Motto aus 2 mach 1 sind wir die Zarten im Garten und alles Möhre oder was aus Niedersachsen jetzt nämlich zusammengezogen.
Wir sind jetzt zwei Teams mit einem Ziel, euch jede Woche mit jeder Menge Tipps und Ideen rund ums Gärtnern zu versorgen. Egal, ob ihr Gartenneulinge, Fensterbrettpflanzer oder Balkonprofis seid, damit bei euch alles im grünen Bereich ist.
Diese Folge kommt aus Kiel. Wir sind eure Hosts Thomas
und Samir.
Und ich beschreibe euch mal kurz Thomas, damit ihr ihn kennenlernt. Er arbeitet als Berater im Gartenbauzentrum der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein in Ellerhoop. Er ist gelernter Baumschulgärtner und kümmert sich also nicht nur dienstlich um Gehölze und Stauden und Pflanzen. Er behauptet von sich, dass er zu Hause keine Struktur in seinen Garten und in seine Beete bekommt. Kann ich aber verneinen, denn wir stehen gerade drin, zeichnen hier die Podcast-Folge auf. Und ich würde sagen, das ist ein TV-Garten, wie man ihn sich kaum schöner vorstellen kann. Er ist seit mehreren Jahren mit mir zusammen unterwegs als Podcast-Gärtner des NDR Schleswig-Holstein.
Jo, und Samir Schauki arbeitet seit 2010 beim NDR in Kiel und als, das hört sich mal so toll an, trimedialer Reporter mit Schwerpunkt Garten und Sport liebt er Rasen in allen Facetten. Auch wenn sein eigener eher nach Mondkrater als nach Wimbledon aussieht. Seit einigen Jahren ist er gemeinsam mit mir als Podcast-Duo die Zarten im Garten für den NDR Schleswig-Holstein unterwegs und freut sich jetzt auf den besten Zusammenschluss seit Fuß und Ball. Und das verbindet uns ja auch als Fußballfans, eher als Stuttgarter, ich als Gladbacher. Wir haben da ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte und es gibt nichts Schöneres als zu gärtnern und der Fußballleidenschaft zu frönen.
So viel zu uns. Wir sind ja jetzt auch schon seit mehreren Jahren als Podcaster beim NDR am Start. Und du hast mir erzählt, wir können ähnlich genießbare und mehrjährige Gemüsesorten, wie wir es sind, du schräge Karotte und ich fauler Apfel, bei uns ins Beet zaubern. Also mehrjähriges Gemüse. Und da musst du uns jetzt mal aufklären. Also was das heißt, geht es da jetzt um Tomaten, die wiederkommen oder Kartoffeln, die immer wieder wachsen? Was ist das, was ist dieses mehrjährige oder ewige Gemüse?
Also bezogen auf unsere Breite, gerade bedeutet es, sind ausdauernde, meist krautige Pflanzen mit essbaren Pflanzenteilen, die über zwei oder eben auch mehrere Jahre hinweg am gleichen Standort wachsen können. Dann denkst du jetzt vielleicht, ja Mensch, aber so eine Tomate in Südamerika zum Beispiel oder eine Zucchini woanders in warmen Gefilden, die ist doch da auch mehrjährig. Ja, kann man so sagen, aber in unseren Breitengraden eben nicht. Und von daher ist es so, dass es eben diese ausdauernden, meist krautartigen Pflanzen sind, die ich eben beschrieben habe.
Okay, also wenn ich jetzt scharf nachdenke und mich in deinem Garten so ein bisschen umschaue, also ich sehe jede Menge Beeren, klar, die kommen wieder, aber das ist ja nicht unbedingt Gemüse. Der Apfel, ja, nee, ist Obst.
Genau,
der ist es auch nicht.
Ja.
Aber da hinten bei deinem Hochbeet, der Spargel, was
richtig
ist denn mit dem? Der kommt wieder, oder?
Genau so ist es. Das sind so die Klassiker, die wir alle kennen. Und ich habe Spargel zum Beispiel im Container, wie der Baumschuhgärtner sagen würde. Also am großen Pflanzgefäß. Selbst da wächst er. In diesem Fall die Sorte Prius. Ein schöner Bleispargel, der auch grün geerntet werden kann. Außerdem gehört zu diesen mehrjährigen gemüseartigen Pflanzen natürlich noch der Bärlauch, der hier auch wächst. Ich drehe mich mal gerade um, in einem Beet. Und ich finde, er schmeckt nicht nur gut, er sieht auch prima aus, weil er schöne weiße Blüten hervorbringt. Und so ein Klassiker wächst da hinten, kann man jetzt noch nicht sehen, das ist Rhabarber. Rhabarber, denkt man, ist ja auch Obst, ist aber eigentlich Gemüse. Und das sind die Klassiker, die fast jeder kennt.
Aha, okay, das ist ja schon mal ein bisschen was gelernt. Also Rhabarber und Bärlauch hätte ich da jetzt gar nicht unbedingt so reingezählt. Du hast uns jetzt ein paar Beispiele genannt, aber warum machen wir das? Also ich meine, wir freuen uns ja auch über Abwechslung im Garten. Warum nutzen wir da die Vorteile des Mehrjährigen? Also da musst du jetzt ein paar raushauen, um mich zu überzeugen.
Das mache ich doch gerne. Es vereinfacht nämlich das Gärtner mit Mehrjährigen. Also ewige Gemüsepflanzen. Und die Gartenarbeit und trägt eben zur Vielfalt bei. Ein heimischer Garten mit standortgerecht angepflanzten Pflanzen ist nachhaltig, abwechslungsreich zu gestalten. Und ich möchte noch einen Aspekt ansprechen, der mir auch wichtig ist. Diesen Zieraspekt vieler mehrjähriger Gemüsepflanzen, die kommen immer wieder und sehen auch im Staudenbeet durchaus gut aus. Also man verbindet den angenehmen Nutzen mit dem kulinarischen Aspekt. Das halte ich für ganz, ganz toll. Man hat weniger Aufwand bei Pflanzung und Pflege. Man kann am entsprechenden Standort langanhaltend kultivieren. Man hat frisches Gemüse über einen langen Erntezeitraum und es besteht die Möglichkeit, den Gemüsegarten eben unkompliziert zu gestalten. Das, was ich also gerade schon sagte, dass man also diesen Aspekt der schönen Pflanzen, die auch attraktiv aussehen, mit dem Gemüsegartenaspekt verbinden kann. Auch unterirdisch genießbare Pflanzenteile haben ihren Vorteil. Ich habe hier zum Beispiel Löwenzahn im Rasen und auch am Rand, den kann man auch essen, nicht nur die oberirdischen Teile. Muss man nicht unbedingt machen, zumal die Katzen hier auch überall hinpischen, aber theoretisch wäre das möglich. Man hat ein Zeitersparnis durch den Wegfall der jährlichen Bodenbearbeitung in einigen Bereichen und es ist auch ideal als Mischkultur geeignet, mehr geht da nicht.
Also Löwenzahn, dann habe ich meinen Garten auch schon auf mehrjährig ausgelegt, weil Löwenzahn geht da auch mit Giersch Hand in Hand. Also,
ja, zarter Giersch ist lecker. Unkraut würde ich auch nicht mehr sagen. Nennen wir es Spontanvegetation.
Oder Beikraut.
Ja, genau.
Des Häufigeren schon von dir gelernt habe. Also da gibt es auf jeden Fall einiges. Was müssen wir denn beachten, wenn wir schnacken über Standort, Aussaat und Pflege? Weil das sind ja jetzt verschiedene Sachen. Du hast gesagt, mal ist es die Pflanze, die wir essen. Mal sind es die Blätter. Mal sind es sogar die Wurzeln, wie bei Topinambur. Also du kannst jetzt nicht eine Empfehlung für alles geben, aber vielleicht kannst du uns mal ein paar Beispiele geben für sonnige Plätze, für halbschattige Plätze oder schattige Plätze, damit die Leute, die das jetzt auch gerade hören, vielleicht eine Inspiration für ihren Garten haben und du einfach sagst, ey, easy, wenn ihr das habt, pflanzt das dahin, wenn ihr das habt, pflanzt das dahin, so läuft das.
Grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass man nicht alles auf einmal ernten sollte, sondern eigentlich kontinuierlich. Das ist ganz wichtig. Das heißt also, die Pflanze sollte ja auch gesund bleiben, darum nimmt man ihr nicht alles auf einmal weg, weil sie ja sonst keine Photosynthese betreiben kann. Und das würde ihrer Gesundheit nicht zuträglich sein. Wir brauchen gutes Licht. Viele Sachen brauchen einfach, viele von den mehrjährigen Gemüsesorten und Arten brauchen viel Licht und eine schöne Wasserversorgung. Bei der Gelegenheit auch bitte dran denken, dass die Bodenstruktur verbessert werden sollte. Auf extrem leichten Böden kann man auch Kompost und Humus mit einarbeiten. Das hält auch länger das Wasser und darum wäre das nicht schlecht. Ich fange mal mit einigen sonnigen Beispielpflanzen an. Besonders gut wächst da zum Beispiel, zumindest in den meisten Regionen, der Spargel. Der braucht ganz viel Sonne. Winterheckenzwiebeln mögen es auch eher sonnig. Topinambur ist ja, wenn wir uns die Blüte, die Pflanze blüht ja auch noch richtig schick, hat also auch einen schönen Zieraspekt. Sie kommt der Sonnenblume ähnlich und sieht auch so aus, braucht also auch einen sonnigen Standort, wie wir das von den Sonnenblumen kennen. Die Artischocke und die Erdmandel mögen es auch eher sonnig und auch der Rhabarber. Und wenn ich jetzt in den halbschattigen Bereich gehe, ich drehe mich im eigenen Garten mal um, der Sonne abgewandt, dann habe ich die Pflanzen schon vor Ort. Meerrettich gehört zum Beispiel dazu, der wächst dort prima und auch die Erdkastanie. Und für die schattigen Bereiche gehe ich nochmal einfach ein Stückchen weiter raus. Da gedeiht mein Bärlauch wunderbar, hier unter einer Mispelpflanze. Die mag es gerne schattiger und fühlt sich da sehr wohl. Das wären so Beispiele.
Du hast da auch so ein relativ großes Bärlauchbeet. Also ich würde ja sagen, das ist ungefähr einmal ein Meter. Wie hat das angefangen? Hast du gleich so viele Pflanzen gepflanzt oder ist Bärlauch was, was sich auch gern ausbreitet?
Also ich habe von einem guten Gärtnerfreund einiges an Pflanzenmaterial geschenkt bekommen. Und dann habe ich diese kompletten Pflanzen ins Beet gebracht. Später hat sich das Ganze dann auch noch über Aussaat vermehrt. Und dann hat sich das Ganze im Laufe der Zeit, als Beispiel, die Quadratmeter, die du eben angesprochen hast, sind im Laufe von etwa 4-5 Jahren so zugewachsen, wie du es jetzt hier siehst. Das Schöne ist auch, nachher zieht die Pflanze ein zum späteren jahreszeitlichen Verlauf. Man sieht sie nicht mehr und bis dahin kann man also quasi im zeitigen Frühjahr ordentlich ernten, hat dann die schöne Blüte und dann kommen die darin befindlichen anderen Stauden wie Waldsteinien, Geranium, Streuschnabel zur Geltung. Also auch hier wieder der schöne, genießbare Aspekt und einfach das tolle Aussehen durch die Blüte.
Und das hast du mir in den vergangenen Folgen schon mehrfach erzählt. Bitte einfach lieber selber Bärlauch pflanzen, als dass man in die Wälder geht und den da pflückt, ja, weil das ist nicht gut.
Genau so ist es. Man entnimmt nicht einfach etwas, auch wenn es schön ist. Ich habe das neulich an der Wagnitz in Lübeck gesehen. Nur mal so als Beispiel. Es gibt auch vergleichbare andere Flusslandschaften oder Täler, wo sanfte kleine Bächlein dahin fließen. Dieser leckere Geruch allein des Bärlauchs, ne? Man glaubt, man läuft durch einen in Anführungsstrichen Knoblauchwald, da kannst du nicht einfach was nehmen. Das sind Naturschutzgebiete und auch Wildtiere haben sich da bestimmt gerne mal niedergelassen. Da bitte nichts entnehmen. Solche Pflanzen gibt es auch zu kaufen im Fachhandel. Überhaupt kein Problem.
Dann hast du jetzt gerade deinen Spargel schon angesprochen. Mhm. Da sind ja jetzt so ein paar Stangen, die aus dem Topf schauen. Wie viel müsste ich da pflanzen, damit ich damit auch glücklich werde? Und braucht der irgendwelche Pflege?
Man braucht so 4 Pflanzen pro laufenden Meter. Und damit man gut ernten kann, braucht man eben auch dementsprechend gute Pflanzen. Die sind ja mit Stauden vergleichbar. Diese Staudenrhizome werden in den Boden gelegt, wachsen dann ganz prima. Man darf sie nicht sofort ernten. Man lässt sie über einen Zeitraum von, ja, bis zum dritten Standjahr sollte man sie einfach mal in Ruhe sich entfalten lassen. Wenn man sie sofort ernten würde, würde die Pflanze das Rhizom geschwächt. Sie müssen, die Anfangsjahre sind ganz wichtig, erstmal richtig einwachsen, bevor man sie dann gut beernten kann. Und dann hat man auch zig Jahre was davon. Daran sollte man denken. Sonnige Standorte haben wir schon angesprochen. Man sollte Humus zuführen und natürlich auch einen langfristig wirkenden Stickstoffdünger in Form von Hornspänen. Stickstoff braucht so eine Pflanze auf jeden Fall und durch organische Dünger, die damit zu versorgen mit allen relevanten Nährstoffen, ist schon wichtig. Damit kommt der Hobbygärtner am weitesten. Das ist wichtig und gilt auch für alle anderen Pflanzen, die ich eben so angesprochen habe. Gut strukturierte Beete mit einem hohen Anteil an Humus und Kompost. Die Nährstoffversorgung haben wir schon angesprochen, Wasserversorgung auch regelmäßig wässern, lieber 2-3 Mal die Woche durchdringend, als einmal ein bisschen rumpitschern und dann steht einer guten Ernte nichts mehr im Wege.
Okay, also ich kann zusammenfassen, es gibt das ewige oder mehrjährige Gemüse eigentlich für jede Situation im Garten, also wahrscheinlich für jede Bodenart, für jeden Standort, sei es jetzt sonnig, halbschattig oder schattig, da gibt es eine große Auswahl. Das ist auf jeden Fall was Positives, weil so quasi der Schlüssel zu jedem Garten am Start ist. Und es ist so, dass wir damit der Natur was Gutes tun, solange wir darauf achten, dass es standortgerecht und auch möglichst regional ist. Und standortgerecht und regional, ich hätte jetzt ehrlich gesagt bei deiner Auflistung nicht gedacht, dass die Artischocke regional ist. Also vielleicht bin ich da auch einfach wieder mal ein bisschen verpeilt, aber die Artischocke hätte ich nicht zu uns gesehen. Die können wir auch einfach mehrjährig anpflanzen?
Ja, theoretisch schon. In vielen Regionen klappt es durchaus. Und wir haben hier den Zieraspekt als Zierpflanze. Und wir haben eben auch wieder den Nutzeffekt als, in Anführungsstrichen, Gemüsepflanze. Die Zubereitung wäre dann eigentlich auch eine kulinarische Herausforderung für viele, weil das auch nicht ganz einfach ist. Aber wir machen ja keine Kochshow.
Nee, das machen wir bestimmt nicht, obwohl es da noch einiges zu verputzen gibt.
Jo. Bonustipp.
Der ist heute mal, ja, eine Arbeitserleichterung, könnte man sagen, denn du hast es schon kurz erwähnt, wir können viele von den Sachen, die uns im Garten eigentlich ärgern, also jetzt zum Beispiel Löwenzahn, Giersch, ja einfach essen.
Aber bitte nicht zu alt werden lassen. Jung und zart ist doch am allerschönsten. Und vor allen Dingen, der Anteil an bestimmten, der Gesundheit zuträglichen Inhaltsstoffen ist dann am ausgeprägtesten. Was das Aroma anbelangt, würde ich immer empfehlen, schönen, zarten Löwenzahn zu ernten. Schmeckt hervorragend. Junger Giersch, alte Blätter würde keiner freiwillig mehr essen. Und natürlich auch, das gilt jetzt auch für den Hopfen, die jungen, zarten Spitzen laufend nachernten. Die schmecken einfach am allerbesten und nicht warten, bis das Ganze zu groß und in die Jahre gekommen ist.
Und dann hast du ja auch gesagt, mein persönlicher Endgegner, den ich ja bei mir im Garten habe, die invasive Pflanze, der japanische Staudenknöterich. Du hast gesagt, den kann man auch essen. Und ich finde ja, der sieht auch immer ein bisschen wie Spargel aus. Mhm. Den wahrscheinlich auch nur, wenn er jung ist, oder?
Ja, wenn überhaupt. Ich muss allerdings dazu sagen, so geschmacklich ist das nicht der Burner. Da würde ich mich doch lieber mit so Sachen wie dem leckeren Hopfen auseinandersetzen.
Also wir können auf jeden Fall festhalten, nicht alles Unkraut ist wirklich Unkraut, sondern einiges ist einfach...
Das ist ja die Definition des Gärtners. Letztendlich würde ich es als Spontanvegetation bezeichnen, was am Standort nicht erwünscht ist.
Ich hätte gesagt, ein Amüsgöl aus dem Garten.
Garten besser wissen.
Dein Bärlauch sieht so lecker aus und riecht auch noch so toll. Ich muss da nochmal meine Nase reinhalten. Das ist ja etwas, was ich einfach wahnsinnig gern mache. Und dann rügst du mich wahrscheinlich, weil ich halt jetzt die Nase rein...
Ja, am besten da, wo die Katze nicht schon drin gelegen hat, Samir.
Darf ich davon auch noch schnell einen kosten?
Aber sehr gerne.
Muss ich da auf irgendwas achten? Also wenn ich jetzt einen abzupfe, gibt es da noch Sachen, die man beachten muss?
Auf jeden Fall. Die jungen, zarten Blätter sind definitiv am leckersten. Da hast du jetzt auch ein Blatt erwischt, wo der Vogel nicht gerade drauf gemacht hat. Das ist schon mal sehr gut. Und man muss dafür sorgen, oder sollte dafür sorgen, gerade beim Bärlauch, dass man immer frisch nacherntet. Da sieht man schon, die ersten Blüten kommen gerade durch. Man sollte Bärlauch in Ruhe lassen, auch im Beet. Das ist mein Tipp. Guck mal, da hinten ganz, ganz viele junge Blätter kommen da durch. Mhm. Und er macht sich dann im Beet breit, wenn man nicht zu viel hackt, wenn man nicht zu viel Unkraut irgendwie rauspult. Man sollte die Fläche sich selber überlassen und nicht zu viel werkeln, Gärtnern. Dann hast du innerhalb weniger Jahre eine bodenbedeckende Zone voll mit Bärlauch in Ruhe lassen. Nicht zu viel machen und nicht zu viel gärtnerische Arbeit investieren. Das ist mein Tipp.
Ist ja eigentlich auch logisch, weil du hast ja gesagt, die wachsen ja auch an Flüssen und Auen und da ist ja auch keiner, der wild dazwischen hackt. Also
genau.
Natur sein lassen.
Richtig. Beobachten, genießen, mehr geht nicht.
Okay, Thomas, ich glaube, damit hast du jetzt wirklich erstmal alle meine Fragen rund um das Thema beantwortet, aber...
Und auch eure Gartenfragen beantworten wir natürlich total gerne. Schreibt einfach eine Mail an garten@ndr.de.
Und das war dann auch schon die erste Folge von Im grünen Bereich aus Kiel mit Thomas und
natürlich auch mit Samir,
eurem Team aus Schleswig-Holstein. Und wenn ihr die Tipps in dieser Folge schon gut fandet, dann wartet mal ab, was in der kommenden Folge aus Hannover kommt. Da wird es mit Martina und Ralf nämlich noch nützlicher.
Hallo aus Hannover, hier ist Martina und ich gebe euch schon mal einen kleinen Ausblick auf unsere nächste Folge. In den Gärten und auf den Balkonen, da wachsen die Pflanzen ja munter vor sich hin und das lockt natürlich auch bald die ersten Schädlinge an. Wir geben in der Folge Tipps dazu, wie wir Nützlinge zu uns in die Beete und an die Kübel holen können, die uns dann im Kampf gegen Blattläuse und Co. unterstützen. Also eine echte Garten-Win-Win-Situation. Wir helfen den Nützlingen und die helfen uns. Ihr könnt also gespannt sein.
Und wenn ihr noch mehr Gartentipps wollt, dann geht doch jetzt schon in die ARD-Audiothek. Da gibt's die neuen Folgen immer zuerst. Und wir kümmern uns ja ums Gemüse, weil wir es essen wollen. Und da haben wir noch einen Tipp für euch, nämlich den Podcast Alles in Butter.
Genussexperte Helmut Gothe und die beiden Hosts Caroline Kurz und Uwe Schulz sprechen in jeder Woche über gute Küche. Die kulinarische Bandbreite reicht vom einfachen Marmeladentoast bis zur Haute Cuisine.
Für alle Wissenshungrigen und Liebhaber der guten Küche reist Helmut Gothe durch Nordrhein-Westfalen. Dort besucht er Märkte, nachhaltig betriebene Produktionsstätten und besondere Restaurants. Er spricht mit den Leuten, die unser Essen zaubern und erkundet die besten Anbaugebiete für regionale Spezialitäten und bringt kulinarische Highlights mit, die im Studio dann verkostet und auch bewertet werden.
Außerdem werden bei Alles in Butter regelmäßig ganz gewöhnliche Produkte getestet, die man in jedem Bioladen, Supermarkt und beim Discounter bekommen kann. In Koch-Challenges versuchen sich Helmut Gothe und die Podcast-Hosts an speziellen Gerichten.
Alles in Butter, den WDR5 Genuss-Podcast, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben ihn auch in den Shownotes verlinkt. Und jetzt ist wirklich Schluss. Ich sage wie immer vielen Dank an Thomas Balzer, unseren Experten von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.
Ich sage auch vielen Dank, lieber Samir. Und jetzt kommt das, was wir euch natürlich immer zum Schluss mit auf den Weg geben.
Raus in den Garten mit euch und denkt immer dran, ihr macht keine Gartenarbeit.
Ihr Gärtnert.